Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Lukas im 18. Kapitel. Jesus sagte zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Unsere Predigt stellen wir heute unter das Evangelium, das wir gerade gehört haben. Aus dem Lukas-Evangelium, 18. Kapitel, Verse 9 bis 14. Und Herr, wir bitten dich, dass du selbst uns in deinem Wort begegnest, dass du uns zu Herzen redest und dass du es bist, der unsere Herzen und unser Leben verändert in dein Bild. Amen. Liebe Gemeinde, der Wochenspruch für diese Woche, der uns begleiten sollte, ist uns ja allen nur zu gut bekannt. Steht in 1. Petrus 5: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Hier haben wir genau den Gegensatz, den wir auch in unserem Predigttext erleben. Und ich denke, wir haben es alle auf dem Herzen, nicht wie der Pharisäer zu sein, sondern wie der Zöllner, der an seine Brust schlägt und betet: Gott, sei mir Sünder gnädig. Aber in der Haltung dieses Zöllners zu leben, das ist gar nicht so einfach, ihr Lieben. Man kann diese Haltung sich nämlich nicht einfach antrainieren oder anerziehen. Das hat mir ein Erlebnis aus meiner Studienzeit damals so ganz deutlich gemacht. Ich war damals in einer Studentengruppe der Mainzer Studentenmission und bin mit einer Kommilitonin zusammen zu einer Veranstaltung gefahren, einer christlichen Veranstaltung. Und diese Kommilitonin stammte aus einem Elternhaus, das wirklich dem Herrn diente. Sie war von Kindesbeinen an in allen grundsätzlichen Dingen christlichen Lebens erzogen worden. Und dazu gehörte es natürlich auch, demütig zu sein vor Gott. Alle Kinder in dieser Familie waren wirklich gut vom christlichen Glauben her geprägt und erzogen und waren engagiert im Reich Gottes, so auch sie. Als wir nun von dieser Veranstaltung zurückfuhren nach Mainz, mit dem Auto habe ich sie gefahren, da wollte ich sie zum Hauptbahnhof in Mainz bringen, weil ihr Fußweg zum eigenen Zimmer relativ kurz war und mein Umweg sehr groß geworden wäre, wenn ich mit dem Auto dorthin gefahren wäre. Also habe ich ihr das angeboten. Und dann sagte sie, nein, du kannst mich ruhig an der Brücke hier rauslassen, an der Rheinbrücke rauslassen. Dann kannst du weiterfahren. Ich sagte, nein, ich bringe dich zum Hauptbahnhof. Das ist für mich eh keine große Sache. Und du bist dann auf kurzem Weg zu Hause. Dann sagte sie, okay, und wir fuhren in Richtung Hauptbahnhof. Aber unterwegs hat sie mich genötigt, regelrecht genötigt, bis vor ihre Haustüre zu fahren. Es war plötzlich alle Demut, die sie vorher beweisen wollte, indem sie mich daran hindert, nach Mainz reinzufahren und sie an der Brücke abzusetzen, weg. Alle Bescheidenheit war weg und sie hat es überhaupt nicht gemerkt. Merkt ihr, das war alles anerzogen, diese Demut, diese Bescheidenheit. Und im entsprechenden Augenblick war es vergessen. Mache keinen Vorwurf, nur für mich war das eine Lehrstunde, wie es sein kann mit anerzogenen Dingen, die einfach angelernt sind. Dahinter steckt ja doch der alte Mensch, das wirklich, ja, etwas haben wollen für sich, Wege sparen wollen. Oder Sie können das weiterdenken. Oft erkenne ich diese Spur nicht nur bei anderen, sondern auch bei mir selbst. Dann schaue ich auf andere und sage, Mensch, der ist in seinem Glaubensleben vielleicht vorangekommen. Wo stehst du denn? Oder mir fallen bestimmte Personen ein, bei denen ich eine Frucht des Glaubens sehe, die ich einfach nur bewundern kann. Und dann sage ich, ach, vielleicht bist du doch nicht demütig genug. Vielleicht solltest du doch mehr Demut üben, damit du mehr von dem Segen und von der Gnade Gottes erlebst. Also, da ist eine Spur da, die in der Richtung läuft, besser, ganz prima, super. Und immer im Vergleich mit den anderen. Übrigens, diese Spur kann auch umgekehrt laufen. Schlechter, noch schlechter, ganz übel, ein Versager. Auch diese Spur gibt es. ist im Prinzip nur die Umkehr der einen Spur. Wir werden das noch sehen. Nur das Fatale bei der all dieser Spur, schlechter, noch schlechter und so weiter, ist, ich halte mich dann für demütig, wenn ich das so bekenne, für super demütig, wenn ich sage, Mensch, du bist aber gar nicht gut. Du bist ein Sünder, du bist ein wirklich echter Sünder. Und dann versuchen wir vielleicht vor anderen genau das entweder zu verstecken, das ist die eine Möglichkeit, wir präsentieren uns dann doch ganz annehmbar, oder aber wir fangen an, darüber zu reden und hoffen im Geheimen, der andere möge doch sagen, ach, so schlecht bist du ja gar nicht. Du bist eigentlich ganz ordentlich. Mit dir kann man gut leben. Und sich auf diese Art dann auch Anerkennung zu holen. Kennen wir diese Methode? Es ist also ganz merkwürdig, wenn dann jemand vor Gott steht wie der Pharisäer und betet, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen. Oder er betet, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie, und dann zähle ich auf, was ich alles nicht kann. Ich bin auf meinen Vorteil aus. Ich bin längst mit meinem Glauben nicht so weit, wie ich sein sollte. Oder ich habe Angst, mich vor anderen zu meinem Glauben zu bekennen. Ich bin einfach ein Versager. Und jemand, der auf dieser Spur sich gefunden hat, hat einfach mal ganz brutal herausgesagt, weißt du, ich bin ein Arschloch. Ist vielleicht nicht so angemessen, in der Predigt zu sagen, aber es war so. Und dann kann man noch eine andere Liste daran hängen. Ja, ich sage es sehr deutlich, das muss noch lange keine Buße sein, selbst wenn ich eine lange Liste von solchen negativen Eigenschaften oder Taten aufzählt, muss noch lange keine wirkliche Buße sein. Das kann einfach genauso versteckter Stolz sein, wie die andere, die der Pharisäer präsentiert. Offensichtlicher Stolz ist. Buße würde bedeuten, ganz einfach vor Gott zu stehen und so wie er mich sieht und ich mich vor ihm sehe, das kurz zu bekennen, loszulassen, Vergebung zu empfangen und befreit davon zu gehen. Das wäre Buße. Mit einem dankbaren Herzen mich meinem Tagewerk zuzuwenden, bei dem ich gerade bin. Also, was unterscheidet diesen Pharisäer vom Zöllner wirklich? Ich darf die Geschichte jetzt noch mal genau angucken. Beide gehen in den Tempel. Das ist ihnen gemeinsam. An den Ort, an dem das Volk Gottes seit Jahrhunderten seinen Gott ehrt und anbetet, um dort ihr Gebet zu verrichten. Und das bedeutet ja eigentlich, um Kontakt mit Gott aufzunehmen, mit Gott zu sprechen, Gott zu begegnen, auf Gott zu hören. Ja, die Beziehung zu dem lebendigen Gott zu pflegen. Der Professor, bei dem ich in Marburg studiert habe, der hat einmal gesagt, Gebet ist seine Welt vor Gott zu versammeln. Das, was mich bewegt, was mich betrifft, zunächst einmal Gott mit Gott zu teilen. Es kann auch heißen, einfach vor dem lebendigen Gott stille zu sein. Und das, was ich eben gesagt habe, das muss nicht im Tempel in Jerusalem passieren. Das kann hier passieren, das kann in unserem Haus zu Hause passieren, das kann im Auto passieren, das kann auf unseren Wegen, auf denen wir wandern, passieren. Es kann im Prinzip überall passieren. Ich bin vor dem lebendigen Gott unter seinen Augen in seiner Gegenwart und kommuniziere mit ihm und er mit mir auf die verschiedenste Weise. Okay, beide gehen also in den Tempel. Beide wollen beten. Der Pharisäer ist ein frommer Mann. So fromm wie die Leute, denen Jesus dieses Gleichnis erzählt. Er hat, wir haben das eben gehört, viel an guten Taten aufzuweisen. Er kann sozusagen ein wirklich in seinen Augen gerechtes Leben vor Gott präsentieren. Und er steht für sich alleine, heißt es im Luthertext, also er steht separat von dem Zöllner ein ganzes Stück weiter, wahrscheinlich im Vorhof der Männer. Und die Neue Genfer übersetzt dann, der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher. Ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Und dann geht's weiter mit seinen guten Taten. Er nimmt den Platz ein, der ihm gesellschaftlich zusteht und weiß das auch ganz genau nach dem Prinzip, tue Gutes und rede darüber. Das praktiziert er auch vor Gott. An dem, was er sagt, ist ja im Prinzip nichts falsch, es stimmt ja alles. Ganz anders der Zöllner. Der ist gesellschaftlich überhaupt nicht anerkannt, im Gegenteil, bei den Frommen schon gar nicht. Er ist ein Sünder. Er darf gar nicht in den Vorhof der Männer hinein als so ein stigmatisierter Mensch. Also, ich nehme mal an, er steht im Vorhof der Heiden. Er steht von ferne. Die Neue Genfer gibt das so wieder. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündige Menschen meine Schuld. Also ich muss sagen, sehr schön erklärt, aber ich liebe das Gebet der Luther-Übersetzung, Gott sei mir Sünder gnädig. Kurz, präzis, mit einem Hinweis auf den 51. Psalm. Also, was erleben wir hier? Dieser Mann stellt keine üblen Taten dar, er macht sich nicht fertig, er macht sich nicht nieder. Nein, sein Gebet drückt wie das Gebet des Propheten Jesaja in der Berufungsgeschichte aus, dass er wirklich dem Heiligen Israels begegnet ist. Da ist wirklich ein Kontakt zu dem lebendigen Gott passiert. Und daher kommt seine Einsicht, wie viele andere Zöllner erscheinen nicht an diesem Platz, weil sie diese Einsicht nicht haben. Aber er hat sie. Jesaja sagt in Jesaja 6, da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Merkt ihr, da ist diese innerste Betroffenheit bei diesem Mann da. Das ist ähnlich wie bei dem Zöllner. Der heilige Gott hat ihm deutlich gemacht, wer er ist in seinen Augen. Und dann sagt er, ich bin unreiner Lippen. Das ist ein Punkt, aber ein ganz wichtiger Punkt. Denn wir reden, was wir denken. Und was wir denken und reden, das tun wir. Und dann kommt es darauf an, auf die Haltung, in der wir reden, denken und tun. Und das alles zusammen gibt wieder, wer wir sind. Und genau da hinein spricht der lebendige Gott. Wer bin ich? Denken, reden, tun und meine Haltung. Und wenn du wirklich so vor Gott stehst, dann wirst du ehrlich, wahrhaftig, aufrichtig, sachlich. Das ist Demut. Das kann auch manchmal ganz anders aussehen als ein gebeugtes Haupt. Es kann auch manchmal so aussehen, dass man sehr mutig Stellung bezieht zu einer bestimmten Sache. Aber in der Wahrheit ist dabei. Das ist die Demut, von der hier die Rede ist. Da gibt es kein Hintenherum, kein Versteckspiel. Da gibt es kein Vergleichen mit dem anderen, der ist besser als ich oder ich bin schlechter als der oder der ist schlechter als ich und schaue auf ihn herab. Da kommen die Tatsachen zur Sprache. Unreiner Lippen, sagt der Prophet Jesaja. Das ist Tatsache. Und das Volk, das genauso lebt, unreine Lippen. Also schauen wir uns nochmal an, wo der Pharisäer steht. Also ich stehe jetzt hier, der Pharisäer, der geht dann noch ein paar Stufen höher und dann stellt er sich oben hin und dann guckt er auf die Leute runter und dann sagt er, die da, die da, die da, die da, die da. Danke Gott, dass ich nicht so bin wie die da. So sagt er. Er könnte auch, wenn er ehrlich wäre, sagen, Gott, du kannst dankbar sein, dass du einen Mann hier hast, der so gut ist wie ich. Das wäre ehrlich. Merkt ihr das? Er ist in einer bestimmten Form drin. Und die hält er ein und er ist ehrlich davon überzeugt, dass das richtig ist. Aber es ist nicht richtig. Sein Gebet müsste heißen, Gott, du kannst dankbar sein, dann wäre es ein Gebet. Ein ehrliches, wahrhaftiges Gebet. Du kannst dankbar sein, dass du einen Mann hast wie mich, der so gut ist, der seine Sachen so gut auf die Reihe bringt. Also, wenn jemand so betet wie dieser Mann, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie, dann nenne ich das eine liturgische Schräghaltung. Ist nämlich ein unehrliches Gebet. Und Da sind wir ganz erfinderisch drin, wenn wir in Gebetsgemeinschaften sind, in einer liturgischen Schräghaltung zu beten. Man kann erleben, ich bin in vielen frommen Kreisen gewesen, da kann man erleben, wie einem anderen ganze Predigten gehalten werden. Da kann man erleben, wie Türme aufgebaut werden vor dem lebendigen Gott. Da kann man erleben, wie jemand unter der Hand zur Buße aufgefordert wird. Herr, lass ihn oder lass sie doch erkennen, dass sie an dieser Stelle völlig schief liegt. Lass sie doch zu dir umkehren. Solche Gebete gibt es in einer liturgischen Schräghaltung. Das Ganze tarnt sich als Fürbitte, ist absolut keine Fürbitte. Gott wird missbraucht. Er ist Mittel zum Zweck in einem solchen Gebet. Was man direkt sagen sollte, wenn einem die Geschichte irgendwo aufgefallen ist, und zwar mit Liebe, aber klar und wahr. Das sagt man Gott und um die Ecke soll der andere oder die andere das hören. Ihr Lieben, das ist kein Gebet. Das gefällt Gott überhaupt nicht. Das kann allerdings auch in der Haltung von Selbstverdammnis geschehen. Gott, du siehst, wie ich nicht klarkomme mit dem und jenem. Und dann zählt man alle seine Mängel auf. Und am Schluss denkt man, sagt man vielleicht, Herr, erbarme dich. Aber es ist in Wirklichkeit eine Präsentation dessen, was in meinem Leben nicht stimmt. Und im Grunde bin ich dann stolz, dass ich das so demütig vor Gott gebracht habe. Merkt ihr, das ist die Falle, in der wir alle immer wieder drinstecken. Das Gebet kann unser Herr nicht mit Vergebung beantworten. Ich sage das ganz knallhart. Solche Gebete kann er nicht mit Vergebung beantworten, ob das Selbstverdammnis ist oder Selbstgerechtigkeit. Und der Zöllner ist der andere. Er ist ganz ehrlich, sein Gebet ist kurz, deswegen liebe ich es auch. Seine Körpersprache stimmt ganz vollkommen zu dem, was er sagt. Ist euch das aufgefallen? Er wagte nicht aufzuschauen zum Himmel. Er schlug an seine Brust und er sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Das war ehrlich, das war echt. Da war der ganze Mensch in diesem Bekenntnis drin. Okay. Ich darf euch sagen, Jesus bestätigt das ja. Damit hat er Gottes Herz erreicht. War ein echtes Gebet. Und Gott hat sein Gebet erhört. Er ist ihm wirklich gnädig. Er geht als ein Freigesprochener, als ein Gerechtgemachter aus dem Tempel nach Hause. Zum Schluss möchte ich noch auf etwas aufmerksam machen. Diese Geschichte hat einen Haken. Wir können den Zöllner nicht kopieren. Ganz wichtige Geschichte. Wir können ihn nicht kopieren. Es geht vielmehr darum, zu kapieren, was dieser Sünder den Frommen, zu denen Jesus redet, voraus hat. Und das ist eine wahnsinnige Provokation, was Jesus hier tut. Stellt euch doch vor, dieser Drecksack, sag ich mal, der geht da in den Tempel und spricht so ein Gebet. Und den, der von keinem in dieser damaligen frommen Gesellschaft anerkannt war, ausgerechnet denen, den macht Jesus den Frommen, die dabei sind, zum Vorbild. Er sagt, der hat, was ihr alle miteinander nicht habt. Ihr haltet ihn für einen Drecksack, aber der hat, was ihr alle miteinander nicht habt. Es ist nämlich echte Demut in Gott und vor Gott und mit Gott. Er wird erhört. Das ist wirklich eine Wahnsinnsprovokation. Wir könnten das in unsere Zeit auch übersetzen und ich weiß nicht, ob wir überhaupt einen passenden Vergleich finden würden von diesem Abstand Zöllner-Pharisäer. Zum Schluss, ein Demütiger sucht in Wort und Tat und auch in seiner Haltung eine echte Beziehung zu Gott. Das ist der Punkt. Er empfängt seinen Wert nicht von denen ringsherum, sondern allein von Gott als ein geliebtes Kind Gottes. Und das wirkt sich dann auf die zwischenmenschlichen Beziehungen aus, in denen er aufrichtig ist, alle Versteckspiele unterlässt, in der Wahrheit ist. Und es gibt kein negatives Gerede über andere. Ein Beispiel, unser Sohn wird von seinem Chef angesprochen und der kommt zu ihm mit den Worten, weißt du, was der oder jener Mitarbeiter über dich sagt? Dann sagt er zu dem Chef, Chef, das interessiert mich nicht. Wenn der was zu sagen hat, dann soll er zu mir kommen und mir das sagen. Was der bei dir sagt, interessiert mich nicht. Das ist eine ganz klare Abweisung in der richtigen Richtung. Es muss vor Gott allerdings geschehen und der Demütige sucht seinen Halt, sein Leben in Gott, in Jesus, in seinem Herrn, der alle seine Sünden bezahlt hat, der bereit ist, alles auf sich zu nehmen, was ihn quält oder was ihn sorgt. Der seine Freude hat in der Beziehung zu seinem Herrn Jesus Christus. Ein Hochmütiger dagegen braucht, selbst wenn er fromm ist, im Grunde Gott gar nicht. Gott ist für ihn eigentlich ein Mittel zum Zweck. Sein Leben ist und bleibt Selbstdarstellung. Wie auch immer. Und er sucht die eigene Gerechtigkeit, nicht die Gerechtigkeit Gottes. Und das schließt in der Schlussbemerkung Jesus zu diesem Gleichnis ganz deutlich. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Nicht jener, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wir dürfen das nicht missverstehen. Jesus meint nicht, dass ich mich nun fleißig runtersetze, sondern dass ich demütig vor meinem Gott bin. So wie das Prophet Hosea sagt, der wird erhöht werden. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.